Vis-à-vis.
Herr James, Sie sind gebürtiger Brite, Sie leben in den USA, Sie beschäftigen sich aber unter anderem mit deutschen Krisen. Warum sind aus Ihrer Sicht diese Krisen so interessant?
Ja, also das sind deutsche Krisen, die ich in dem Buch beschreibe, in dem Buch Schockmomente beschreibe. Aber es sind nicht nur deutsche Krisen, es sind Krisen der europäischen Wirtschaft, Krise der Weltwirtschaft. Das sind die Momente, wo sich die Welt in eine andere Richtung gedreht hat, also wo man einen Wendepunkt gehabt hat. Manchmal hin zur Globalisierung, manchmal auch wieder weg von der Globalisierung. Aber diese Einschnitte sind in Deutschland, diese Zäsuren, Einschnitte, sind besonders ausgeprägt gewesen. Und in dem Sinne ist Deutschland das perfekte Krisenland, könnte man sagen.
Perfekt im Sinne, weil wir schon krisenerprobt sind hier in Deutschland? Oder in welche Richtung meinen Sie das?
Ja, genau. Also wenn man zum Beispiel an Inflation denkt, dann ist die Hyperinflation nach dem Ersten Weltkrieg die Erfahrung, an die alle in der Welt, nicht nur in Deutschland, denken, wenn sie an Hyperinflation denken. Also diese Inflationserfahrung hat natürlich auch auf die deutsche Geschichte einen besonderen Effekt gelassen. Also das hat die Politik danach gestaltet. Und Leute sprechen immer noch in Deutschland von den Erfahrungen der Inflation, obwohl es eigentlich keine mehr sind, die das wirklich erlebt haben. Also man müsste weit über 100 Jahre alt sein, um eine richtige Erfahrung von der deutschen Hyperinflation gehabt zu haben. Aber man spricht noch darüber.
Ich kenne das tatsächlich am eigenen Beispiel, zum Beispiel der Millionen-Mark-Schein, den man nach wie vor auf dem Flohmarkt kaufen kann, der auch in der Schublade zu Hause liegt. Das ist ja wirklich dieses Schreckgespenst Inflation in den Köpfen der Deutschen nach wie vor eng verankert. Wie beurteilen Sie diese Hyperinflation in den 1920er Jahren? War das ein Ausnahmezustand oder der Super-GAU in der Geschichte, dass das bis heute noch so ein großes Thema ist?
Ja, das hat das Land sehr, sehr gespalten und Deutschland ist fast auseinandergegangen. Also Sachsen ist in eine Richtung gegangen, also die haben eine sehr, sehr linke kommunistische Räteregierung gemacht. Bayern ist in der anderen Richtung gegangen, ganz nach rechts, nach extrem rechts. Und dann kam am Ende des Jahres November 23 der Hitlerputsch. Das Rheinland hat mit Separatismus geflirtet, wollte eine Annäherung an der französischen Besatzungsmacht haben. Und das war alles ein Los-von-Berlin-Moment. Also man hat gedacht, die Inflation kommt aus Berlin und die Vorteile aus der Inflation sind von denen gezogen, die in der Nähe von der Regierung und von den großen Banken in Berlin sind. Und wenn man unabhängig werden will, dann könnte man sich von der Inflation befreien. Und das ist, glaube ich, ein allgemeines Moment, eine allgemeine Lehre aus dieser Inflationserfahrung. Das war auch in der Sowjetunion, in Jugoslawien, der Fall Ende der 80er Jahre mit großen Inflationsraten, dass sich die Bezirke, die weiter weg von Moskau oder Belgrad gewesen sind, die wollten dann eine Unabhängigkeit haben. Und das hat dann zum Verfall der Sowjetunion und auch zum Verfall Jugoslawiens geführt.
Ist denn der Umgang mit Inflation in anderen Ländern heutzutage anders?
Also überall ist Inflation keine angenehme Erfahrung. Man sieht das auch bei uns hier in den USA. Also wir haben Preiserhöhungen, die Lebensmittel sind teurer, Benzin ist teurer, das ist unangenehm. Und viele haben aus diesen Gründen gegen die Biden-Regierung gewählt. Also das Moment in den Midterm-Elections, in den Wahlen, die wir gerade gehabt haben. Also Inflation hat eindeutig die Wähler in Richtung Republikaner getrieben.
In den USA liegt die Inflationsrate im Moment bei 7,7%, hier bei uns in Deutschland bei 10,4%. Jetzt scheint es fast so, als sei das Schreckgespenst Inflation zurückgekehrt. Die Sorge vor Inflation, deren Auswirkungen werden momentan sehr deutlich diskutiert in Deutschland. Herr James, ist diese Sorge berechtigt?
Sie ist berechtigt, aber ich würde nicht meinen, dass Inflation dauernd über 10% liegen wird. Also das wird zurückgehen. Ein großer Teil von der Inflation, die wir heute erleben, ist aus den Energiepreisen und aus den Rohstoffpreisen gekommen. Und diese Preise gehen schon zurück. Es hängt natürlich auch mit dem Ausgang des Krieges in der Ukraine ab, wie bald das passieren wird. Aber wir sehen schon, dass die Gaspreise, die Ölpreise wesentlich niedriger sind als vor einigen Wochen oder Monaten. Und die Frage, die sich die Ökonomen immer stellen, ist, sind diese Inflationserwartungen tief eingebettet in der Mentalität? Man hat gerade einen großen Tarifabschluss mit 5% bekommen. Und das ist meiner Ansicht nach ein beruhigender Indikator, dass man eigentlich nicht permanent in diesen hohen Inflationsraten denkt. Und 5% ist eigentlich moderat und zeigt, wie sich die Preisentwicklung in Richtung Normalität sich wieder bewegt.
Also auch keine Lohnpreisspirale, die da droht.
Genau. Also die Lohnpreisspirale sieht man eher in den Vereinigten Staaten als in Europa. Und aus diesen Gründen ist die Reaktion der Notenbank, der Federal Reserve, eigentlich richtig gewesen. Also die Federal Reserve hat die Bremse wesentlich schneller angezogen, als die EZB das gemacht hat.
Das wurde ja hier auch in Europa häufig kritisiert, dass die EZB, die Europäische Zentralbank, möglicherweise zu langsam reagiert hat, gerade wenn man das mit der Notenbank FED vergleicht. Wie sehen Sie das? Die derzeitigen Maßnahmen, die ergriffen werden, um gegen die hohe Inflation auch im Euroraum vorzugehen, sind die angemessen?
Da ist eine große Ungewissheit im Moment. Das ist bei der Fed der Fall, das ist bei der EZB der Fall. Und man weiß nicht, wie lange der Krieg dauern wird. Man weiß nicht, wie die Energiepreise sich im nächsten Jahr entwickeln werden. Aber wenn man annimmt, dass die Energiepreise fallen, dass die Lohnpreisspirale nicht einsetzt, dann ist die Reaktion der EZB durchaus angemessen, obwohl sie etwas zu spät gekommen ist.
Kann man da eigentlich gewisse Parallelen sehen zu Krisen, wie wir sie in der Vergangenheit erlebt haben? Stichwort, wir haben ja gerade über die Hyperinflation gesprochen. Kann man da gewisse Lehren draus ziehen und das heutzutage anwenden?
Ja, was wir heute erfahren, ist im Vergleich zur großen Inflation in Deutschland natürlich sehr, sehr moderat. Also das ist keine außer Kontrolle geratene Inflation. Aber man sieht etwas von der mentalen Erfahrung, die die Menschen damals gemacht haben, schon jetzt in der Gegenwart. Also die Inflation bedeutet, dass wir auch in den menschlichen Beziehungen zueinander immer misstrauischer werden. Also man denkt, dass der Ladenbesitzer ein Wucherer ist, die Preise künstlich hochsetzt. Die Ladenbetreiber meinen, sie sind ausgenutzt von den Herstellern, die Produkte liefern. Jeder glaubt, dass er ausgebeutet ist. Dieses gegenseitige Misstrauen wächst sehr, sehr stark in der Inflationszeit. Das habe ich auch gemerkt. Also ich bin zur Universität gegangen in England in den 70er Jahren. Also ich bin 75 mit der Universität angefangen, da war die Inflation in Großbritannien 25%. Man hat vieles von dieser Inflationsmentalität damals mitbekommen. Also das war viel stärker als in Deutschland, in Großbritannien in den 70er Jahren. War stark auch in den USA und hat zu einem massiven Vertrauensverlust in der Regierung geführt.
Ist das ein Vertrauensverlust, der dann auch lange Zeit anhält, also auch die Gesellschaft lange beschäftigen wird?
Ja, aber das ist auch eine Einladung, gewisse Dinge neu zu denken.
Also inwiefern?
Dass Regierungen sich darauf fokussieren müssen, was sie am besten machen können. Und sie sollten nicht machen, was sie nicht gut oder nicht effizient machen können. Und das war gerade die Erfahrung Großbritanniens, also dass die Regierung nachdenken müsste, soll man Polizeibeamte besser bezahlen als Krankenschwester oder sollen Lehrer mehr bekommen. Also das ist eigentlich nicht eine gute Aufgabe der Regierung. Wenn die Regierung so etwas tut, dann kommt sie natürlich in Mittel der sozialpolitischen Auseinandersetzungen und sie kann im Grunde genommen nichts richtig machen. Also genau aus diesen Gründen ist die Rückkehr zur Preisstabilität eigentlich notwendig, dass die Regierung eigentlich einsehen muss, sie ist nicht in der Lage, diese sozialpolitischen Entscheidungen zu machen, sollte es auch nicht machen.
Sie haben gerade gesagt, das sei eine Einladung, gewisse Dinge neu zu denken. Ich würde gerne abschließend von Ihnen wissen, sind diese aktuellen Krisen, wie wir sie gerade erleben, vielleicht auch eine Chance zum Beispiel für die Globalisierung für die Zukunft?
Also das sehe ich in der Tat so. Das ist eine Chance. Das ist eine Chance, in dem Technik, neue Technologie vieles bringen wird. Also wir müssen CO2-Gase reduzieren. Wir müssen weniger fliegen, aber wir können auch auf andere Art mit anderen Ländern kommunizieren. Also zum Beispiel Medizin kann sehr, sehr viel über digitale Methoden gemacht werden. Also man macht das schon bei der Diagnose, sind einige Operationen, die aus der Ferne gemacht werden können. Das ist wirklich eine Chance für die Menschheit. Und die Erfahrung von Krisen in der Vergangenheit ist eigentlich, dass Krisen produktiv sein können, wenn man bereit ist, umzudenken.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.